Dreiblick, der Podcast mit Mihai Li.
Dreiblick, der Podcast, heute mit einem sehr interessanten Thema, denn es geht um das Thema KI. Wer nicht weiß, was eine oder die KI ist, der ist bei dieser Folge bestens aufgehoben, denn die Schauspielerin Inken Palland, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ist heute zu Gast und wird heute über das Thema reden. Hallo, ich grüße dich.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Inken, magst du dich einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen selber vorstellen?
Ich bin Inken Palland und ich bin Schauspielerin, aber auch Content Creator. Ich mache sehr viele Inhalte für den Nachwuchs im Film. Und aber auch arbeite ich noch für eine Firma, also wir machen Videoproduktionen. Und genau, aber dort im digitalen Content-Bereich und im strategischen Content-Bereich. Deswegen ist jetzt natürlich so die künstliche Intelligenz auch allumfänglich. Und meine Arbeit konzentriert sich eben auf vor und hinter der Kamera und was dazwischen liegt. Also wie man diese beiden Dinge auch verbinden kann. Und deswegen beschäftige ich mich ganz viel mit diesen Themen.
Lass uns mal direkt in die Thematik einsteigen. Es geht um KI. Was ist die KI?
Genau, also ich hab mir so ein paar Notizen gemacht, um das mal einfach runterzubrechen, weil künstliche Intelligenz ist ja momentan in aller Munde. Und wenn wir ganz von oben drauf gucken, sind künstliche Intelligenzen eigentlich Maschinen, in die wir Daten eingeben, also Algorithmen, und die geben uns dann eine Vorhersage wieder heraus. Und im besten Fall sind das Wahrscheinlichkeiten, von denen wir dann Handlungen ableiten können, um das mal so ganz runterzubrechen. Und die KI fokussiert sich ja da auch auf den Menschen, also wir Menschen verarbeiten ja auch täglich Informationen aus unserem Umfeld und wandeln diese wieder um. Und da habe ich erst neulich so einen Vergleich gemacht zwischen der Schauspielerin, dem Schauspieler und diesen Technologien, weil wir ja im Schauspiel auch Daten, also wenn wir ein Drehbuch lesen, haben wir bestimmte Informationen, die wir rausfiltern müssen. Die verbinden wir dann eventuell mit bestimmten Techniken, das auch wieder Datensätze sind im weitesten Sinne, und machen daraus dann einen neuen Charakter oder formen unseren Charakter. Und so kann man das dann ein bisschen abstrakt verstehen. Und wir sind momentan an einem Level, dass wir von der schwachen KI sprechen. Das bedeutet, KI-Systeme, die wir alle kennen, zum Beispiel, wenn du jetzt dein Handy aufmachst und Instagram durchscrollst, dann der Algorithmus dahinter ist KI, oder wenn eine Spam-E-Mail in deinem E-Mail-Postfach geblockt wird, ist das auch eine KI. Und schwache KIs bedeutet, dass die nicht aus ihrem Feld raus können. Sie sind also für eine bestimmte Sache programmiert. Da gibt es auch so eine ganz berühmte KI, die den Schachweltmeister irgendwann mal geschlagen hat. Und die kann natürlich dann einfach nur Schach spielen. Und was wir jetzt erleben, beziehungsweise woran gerade gearbeitet wird, ist, diese schwachen KIs in starke KIs zu umwandeln. Und das bedeutet, dass sie nicht nur aus ihrem eigenen Bereich lernen können, sondern auch aus anderen Bereichen. Also wenn ich jetzt eine KI darauf trainiere, Schach zu spielen, dann gebe ich ihr Schachdaten und sie kann davon lernen. Und sie kann jetzt noch nicht gucken, oh, was macht das Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel? So ganz, um es mal so ganz abstrakt zu sagen. Und das ist natürlich das, woran gearbeitet wird.
Das war eine sehr, sehr ausführliche Antwort. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Sorry.
Ich habe jetzt auch was rausgesucht, und um es wirklich ganz kurz zusammenzufassen, sagt das Internet, künstliche Intelligenz in Kurzform KI ist der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen, um den damit intelligenter zu machen. Und es geht darum, dass Computer nicht nur das machen, was ihnen ein Mensch beigebracht hat, sondern eigenständig dazulernt. Also da gibt es ja auch gewisse Gefahren, da können wir auch gleich drüber reden. Und ich habe gesehen, dass du im Social-Media-Bereich auch sehr viele Umfragen gestartet hast, was das Thema KI betrifft. Was sagen denn die meisten Leute, die deinen Post lesen?
Da müssen wir einmal darauf achten, welche Zielgruppe ich habe. Also ich spreche momentan noch mit meinem Content eher so die Gen Z an, also jüngere Leute so bis Mitte 20. Und da finde ich das super interessant, dass es eine Hälfte gibt, die sich ganz viel damit auseinandersetzen und auch sagen, ich lerne gerade gar nicht so viel darüber, wie ich gerne würde, zum Beispiel in einem Schulsystem oder so. Und dann haben wir auch einen Teil, der natürlich sehr ängstlich ist und auch Angst davor hat, ersetzt zu werden, auch in der Kunstbranche, aber auch in anderen Berufen. Und dann haben wir natürlich auch einen Teil, die sich dafür nicht wirklich interessieren, also oder davon noch nicht so viel gehört haben oder sich noch nicht damit beschäftigt haben. Und den Teil, der ängstlich ist, da habe ich auch mal nachgefragt, weil mich das total interessiert und weil ich zuerst auch ein sehr mulmiges Gefühl hatte, habe ich mal nachgefragt, was sind eure Ängste? Und die meisten Ängste entstehen dadurch, dass natürlich Medien da ganz schön drastische Headlines auch benutzen. Und wir auch Sci-Fi-Filmen kennen, dass die KIs eigentlich tendenziell immer böse sind. Und da gibt es natürlich ganz viele Gefahren und darüber können wir auch sprechen, super gerne. Aber die Chancen werden noch nicht so viel besprochen oder noch nicht so öffentlich besprochen.
Unter einem Post von dir hat eine Person kommentiert, dass sie die KI sehr gruselig findet, wo du eben angesprochen hast, Gefahren und so weiter. Sie hat tatsächlich auch Bedenken, dass sie als Nachwuchsschauspielerin von der KI ersetzt wird.
Ja, also wenn wir uns die Entwicklung angucken, finde ich, dass wir schon Angst haben dürfen, ersetzt zu werden in gewissen Teilen, weil wenn wir überlegen, dass die Filmbranche wie auch die Theaterbranche zum großen Teil sind ja auch wirtschaftliche Konstrukte und wirtschaftliche Unternehmen arbeiten immer nach Profit oder beziehungsweise Gelder müssen so eingesetzt werden, dass sie erklärbar und profitabel am Ende sind. Und wenn wir in diesem kapitalistischen System denken, dann sehe ich die große Angst da, oder beziehungsweise die Gefahr darin, dass natürlich durch das Einsparen von Human Resources Profit gemacht werden kann. Und wenn wir das jetzt mal weiterdenken auf die Schauspielbranche und Filmbranche bezogen oder generell auf diese Schauspielerin oder diesen Schauspieler, der das kommentiert hat oder die das kommentiert hat, ist es natürlich so, dass wir im Nachwuchs teilweise, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, auch mit kleinen Jobs anfangen. Also man macht mal Werbung, man macht mal kleinere SprecherInnen-Jobs, man versucht irgendwie sich dann so ein bisschen hochzusammeln, erste Credits zu sammeln. Und bei diesen kleinen Anfängerjobs oder Empfängerinnenjobs sehe ich die Gefahr, dass die sehr schnell ersetzt werden können. Durch Sprachmodelle, durch animierte Avatare und was jetzt auch noch ganz viel im Umlauf ist an Spekulationen, beziehungsweise was schon konkrete Beispiele für gibt, sind Methoden, berühmte Schauspielende aus Hollywood jetzt erstmal, so zu, also ihre Gesichter auf andere Figuren draufzusetzen, sodass wir dann, der Zuschauende sich überlegen kann, möchte ich jetzt den oder den in der Rolle sehen oder die oder die.
Das Ganze hat ja auch einen Begriff, Deepfakes. Magst du den Begriff vielleicht mal erläutern?
Also die genaue Definition habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Deepfaking bedeutet eigentlich, dass man die Identität einer Person auf vielen Ebenen faked und auch stiehlt. Das ist nichts Neues. Deepfaking gibt es schon sehr lange und war früher noch einfach sehr, sehr schwer zu inszenieren. Aber jetzt haben wir schon diese ganzen Tools, die es uns einfach ermöglichen, mit einem Mausklick Leute zu deepfaken. Und ich habe mir auch was aufgeschrieben, also zwei Tools, die man dafür benutzen kann, die heißen zum Beispiel DeepSwap oder SwapFace. Und da kann ich mit einem Klick mein Gesicht mit einem gut belichteten Foto von mir auf jegliche Szenen, die ich dort hochlade, drauf generieren sozusagen. Ich habe jetzt mir nicht so richtig viele Gedanken darüber gemacht, wie man das betrügerisch nutzen kann, aber natürlich eine Identität zu stehen, bedeutet, dass man dann Zugriff eventuell auf bestimmte private Dinge von dieser Person faken kann. Also einfach sagen, hier, das ist mein Videobeweis, das ist meine Stimme. Ich rufe irgendwo an mit einer generierten Stimme von einer Person und bekomme so Informationen, die ich vielleicht sonst nicht bekommen hätte und nicht bekommen sollte. Wir können natürlich auch gucken im politischen Bereich, wenn wir PolitikerInnen oder berühmte SchauspielerInnen faken können, dann können wir denen auch Worte in den Mund legen, die sie nie gesagt haben und somit eine vielleicht politische Agenda verfolgen, die wir selbst unterstützen.
Das Internet sagt übrigens, das Wort Deepfake ist eine Wortkombination aus Deep Learning und Fakes. Genau, und dass man damit Fotos und Videos so bearbeiten kann, dass man nicht mit dem eigenen Auge erkennen kann, ob sie echt oder manipuliert sind. Da hast du ja eben auch erwähnt, dass das nicht ungefährlich ist für nicht nur, was jetzt vielleicht bekannte Personen angeht, sondern auch im persönlichen Bereich. Wo denkst du, wird das bereits eingesetzt?
Deepfakes. Also
ich gebe dir mal ein Beispiel. Und zwar habe ich jetzt gesehen, vielleicht kennst du das Video von David Beckham. Der hat so eine Kampagne gestartet und da war in aller Munde, dass er plötzlich irgendwie in 9 Sprachen sprechen kann. Fließend und fehlerfrei. Und das wurde mit Deepfake, mit der Technologie quasi eingesetzt. Da spricht er diese Werbung in 9 verschiedenen Sprachen. Kannst du dir mal angucken.
Wow, mache ich sehr gerne. Aber das bringt mich auch auf was, weil diese, also Deepfakes ist ja eigentlich in der Identität verankert, aber wir können das ja auch benutzen, um Sachen zu, also positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Videokreation machen, da merke ich das zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin hatten, die etwas falsch gesagt hat, vielleicht grammatikalisch falsch. Dann sind wir jetzt schon in der Lage, mit der Stimme von dieser Person und dem Videomaterial eben bestimmte Füllwörter zu finden. Also das ist vielleicht auch noch ein Anwendungsbeispiel.
Macht ihr das denn bereits, dass ihr, wenn ihr ein Interview führt und merkt, da war der Satz nicht richtig, dass ihr das manipuliert, ihren Originalton? Darf man das
wir
denn
machen? Wir machen das tatsächlich nur nach Absprache, beziehungsweise haben wir jetzt ein Experiment gestartet, wo wir das mal mit jemandem getestet haben, der eingewilligt hat. Also wir machen es jetzt noch nicht so im breiten Feld, aber ich denke, dass das irgendwann ganz normal sein wird.
Ich habe mir so eine Tabelle aufgerufen, wo Deepfake, das Wort oder dieser Bereich, in mehrere Bereiche unterteilt wurde. Und ich kann da mal eine kurze Zusammenfassung durchgeben. Und zwar Deepfake, da gibt es zum Beispiel den Bereich, wo komplett ein neues Gesicht erstellt wird. Oder das Gesicht, was wir eben auch hatten, durch das Gesicht einer anderen Person. Oder Attribute werden verändert, bestimmte Merkmale, Haarfarbe, Make-up und so weiter. Oder auch der Gesichtsausdruck von fröhlich zu traurig zum Beispiel. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den hast du auch mal in einem Post erwähnt, Synchronisation. Das heißt, dass der Bereich der Synchronsprecher vielleicht auch aussterben wird.
Da habe ich wirklich ein bisschen recherchiert zu, weil es mich unfassbar interessiert hat. Ich selber spreche kein Synchron, aber ich habe eine nahestehende Person, die im Synchron arbeitet. Und mir ist eben aufgefallen, durch meine erste Recherche, meine ersten Berührungspunkte mit künstlichen Intelligenzen waren eigentlich Spracherkennungstools. Und mir ist schnell aufgefallen, wie einfach es ist, Sprache zu generieren. Und natürlich hört die sich momentan noch blechern an. Also die Maschinen schaffen es noch nicht, Emotionen wirklich rüberzubringen. Aber wir haben in den letzten Monaten einfach so eine rasante Entwicklung miterlebt, dass ich leider denke, dass das irgendwann auch sehr möglich sein wird, wenn wir sozusagen die Maschinen noch mit emotionsvollen Daten füttern. Und dementsprechend bin ich bei meiner Recherche auch auf eine Company gestoßen, die hat es, glaube ich, noch nicht geschafft, wirklich zu launchen, aber die beschäftigen sich damit eben mit der Synchronisierung von Filmmaterialien in verschiedenen Sprachen und der gleichzeitigen Anpassungen der Lippenbewegungen. Was wiederum bedeutet, dass das ja eigentlich, also theoretisch, noch ein Stück besser werden könnte, als wenn wir es menschlich synchronisieren, weil das Bild sozusagen mitarbeiten würde. Und ich will eigentlich gar nicht sagen, besser oder schlechter, weil ich finde, diese Bewertung ist total fatal. Aber wenn wir einfach mal so vom groben Technischen ausgehen, so war das jetzt gemeint. Wenn diese Company sozusagen dann Erfolg hat und flächendeckend eingesetzt wird, dann kann man die Stimme einerseits generieren, die Sprachen generieren und sogar die Bewegung der Lippen darauf anpassen.
Das Schlimme ist ja, es hört ja nicht mit den Lippen auf, sondern, wie ich eben sagte, das ganze Gesicht wird verändert, die Mimik wird verändert, der Körper wird ersetzt. Das heißt, braucht man dann wirklich Menschen, die im Film vor Ort sind, oder wird das zukünftig alles die KI machen?
Ich finde das ein super interessantes Gedankenexperiment, weil theoretisch denke ich, dass technisch es möglich sein wird, das alles zu ersetzen. Also irgendwann. Ich denke, das ist noch nicht eine nahe Zukunft, aber es ist eine Zukunft, die wir auf jeden Fall erleben werden. Die Frage ist nur, wird es gewollt sein? Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, wenn wir an Märkten denken, gibt es ja auch zum Beispiel einen Biomarkt für Äpfel, die sind bio, und dann gibt es das Edeka, wo man auch nicht Bio-Äpfel kaufen kann. Und es gibt natürlich dann Leute, die trotzdem immer den Bio-Apfel bevorzugen und dafür auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und wenn wir über Kunst sprechen, dann denke ich, dass die menschliche Interaktion zwischen also dass die menschliche Interaktion einfach relevant bleiben wird und dass Menschen immer nach menschlichem Kontakt suchen. Und deswegen ist es super interessant, dass auch wenn wir vielleicht die Möglichkeit haben, das alles zu ersetzen, dass vielleicht die Zuschauerschaft da nicht mitziehen wird oder es gewisse Labels geben wird, wo geschrieben wird hier, dass made by human or humans are shown oder irgendwie sowas. Super suspekt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Und außerdem sind KIs natürlich immer noch zu dem jetzigen Standpunkt so, dass wir sie mit Daten füttern müssen. Wir haben unfassbar viele Filmdaten, wir haben unfassbar viele Aufnahmen von Schauspielenden schon jetzt und könnten natürlich ganz viele Daten reingeben, aber dann wäre natürlich die Frage nach Innovation, also wie viel Neues kann dadurch erschaffen werden.
KI ist, glaube ich, den meisten Leuten bekannt mit Siri oder mit Alexa und so weiter. Wusstest du, dass die KI weit vorher entstanden ist, und zwar 1956? Und zwar,
ja.
Wusstest du?
Ja, also ich weiß, dass es schon sehr lange gibt und dass es auch so ein Projekt gab, was Elijah hieß. Aber ich höre dir gerne zu, was du rausgefunden hast.
Nee, da stand nur, dass da die Wissenschaftler bereits festgestellt haben, dass Merkmale oder Aspekte des Lernens und andere Merkmale der Intelligenz, dass Maschinen das simulieren können. 1972 war das bereits in der Medizin wohl fortgeschritten genug, um eingesetzt zu werden. Und erst 2011 kam das dann quasi zu uns in den Alltag. Und die Frage ist natürlich, wie sehr wird die KI den Alltag beeinflussen? Und um den Bogen zurückzuspannen, in der Filmbranche und bei uns Schauspielenden. Was denkst du denn oder was wären deine Ängste diesbezüglich?
Ich habe nicht so viele Ängste, weil ich eben noch total fasziniert davon bin, weil ich denke, also ich empfinde das noch als eine total große Chance, jetzt mit diesen Tools sich weiterzuentwickeln. Natürlich, ich bin ja nicht A-List-Schauspielerin und muss auch so schon um meine Jobs kämpfen und denke, dass da sich auf jeden Fall noch was verändern wird. Also wie gesagt, diese kleineren Jobs, die ich auch noch heute immer gerne mache, werden da definitiv wegfallen. Aber ich denke, dass wir auch überlegen können, wie können wir diese maschinelle Revolution jetzt nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Und da habe ich noch keine richtige Lösung gefunden. Ich habe nur das Gefühl, dass es eine Schnittstelle gibt zwischen Performing Arts oder Kunst generell und diesen Algorithmen und dieser Technologie. Und ich glaube, dass wenn wir da eine Konnektivität finden oder etwas finden, wie wir das transformieren können, dass wir dann wiederum etwas erschaffen, worüber wir jetzt noch gerade gar nicht nachdenken können. Also das gibt ja immer so Level von Entwicklungsstufen in der Gesellschaft und wir hätten uns früher nicht die Autos vorstellen können und dann kommen sie irgendwo und da gibt es, glaube ich, ein richtiges System. Mir fällt der Name davon jetzt nicht ein. Und ich glaube, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo wir eventuell in ein neues Level einsteigen und Berufe und Kunstformen eventuell erschaffen können, über die wir jetzt gerade noch nicht nachdenken können. Der jetzige momentane Alltag ist, dass ich denke, dass die Menschen, die sich mit KI beschäftigen, einen Vorsprung haben werden. Beim Schauspiel ist es ein bisschen schwieriger. Ich zum Beispiel benutze ChatGPT schon für die Charakterarbeit, um Biografien zu schreiben oder einfach auch nur, um mich zu reflektieren.
Wenn du diesen Begriff nochmal für die Laien erklären könntest.
Genau. ChatGPT ist ein Chat-Roboter von OpenAI. Und das, ich glaube, das ist gelauncht im Dezember letzten Jahres oder zumindest für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Und mit ChatGPT wurde eigentlich der Markt revolutioniert, weil eben zum ersten Mal ein KI-Tool in dieser Größe öffentlich zugänglich war. Und was kann ChatGPT? Eigentlich kann man dieses Tool mit Daten füttern. Es hat auch Zugriff mittlerweile schon aufs Internet, aber die Free-Versionen haben Zugriff aufs Internet bis 2021, glaube ich. Und man kann eben speziell damit Texte generieren, Übersetzungen machen, aber eigentlich theoretisch, wenn man ein bisschen Zeit und Kraft und Energie reinsteckt, auch sehr, sehr viel mehr. Man kann diesen Roboter trainieren darauf, dass er oder sie oder es einen besser kennenlernt und Daten über einen erfährt und somit auch die Tonalität von einer Person imitiert, etc. Also man kann zum Beispiel auch Social Media Content damit erstellen oder strategische Pläne entwerfen oder so. Genau.
Wenn die Wissenschaft jetzt sagt, die wollen die KI verbessern, dass sie wirklich eigenständig lernt und intelligenter wird und wie du sagst, wenn man die dann füttert die, ihn, es, was auch immer, mit mehr Infos über unsere Infos und die KI wirklich so intelligent wird, dass sie eigenständig handelt. Meinst du nicht, dass das irgendwann außer Kontrolle geraten könnte?
Voll. Also das Potenzial ist total da. Und ich denke auch, dass dieser Kontrollverlust ja das ist, wovor viele Angst haben. Und eine Sache, die passieren kann, ist das tote Internet oder Internet der Dinge oder so. Ich weiß nicht genau, was die Terminologie ist, aber dass einfach nur noch KIs zitieren und wir eine Flut an Content haben, der nicht mehr menschlich gemacht ist und wir nicht mehr differenzieren können zwischen wahr und falsch. Und ich habe schon eine pessimistische Denkweise da drin, dass ich denke, dass es passieren wird, auf eine Art. Und dass wir Gesetze brauchen. Theoretisch müssten wir Regularien jetzt entwerfen, aber ich vertraue da ganz ehrlich nicht in die Regierung, weil wir in Deutschland einfach unfassbar langsam sind. Also wir werden da irgendwann drauf kommen und dann wird es zu spät sein.
Ja, die Frage ist deswegen, natürlich auch, wie die Regierung dann herausfinden kann, dass das die KI war und nicht du selbst.
Genau, das ist ein super interessantes Thema auch, weil der Gründer von OpenAI, also von ChatGPT, der forscht gerade bzw. entwickelt gerade eine neue Firma, wo digitale Identitäten gesichert werden sollen, indem man seine Iris scannt. Und es ist interessant, dass er gleichzeitig an beiden Firmen arbeitet und er ist ja auch jemand, der öffentlich darüber spricht, dass KIs einfach eine richtig krasse Gefahr sind, wenn wir sie nicht richtig nutzen und so. Deswegen wird das digitale Identitätsthema richtig wichtig werden. Also wir müssen Verifizierungsprozesse erzeugen, die uns im Internet eben verifizieren. Und daran arbeitet er gerade.
Das heißt, deine eigene Iris wird gescannt.
Genau.
Und was ist, wenn die KI intelligent genug ist, das dann zu klauen und als eigene Iris auszugeben?
Ich kenne leider nicht die ganzen Einzelheiten, wie unser Auge aufgebaut ist und ob das so einfach zu imitieren ist. Also, I don't know. Sorry.
Es gibt ja auch jetzt Handys, die mit dem Daumen oder mit dem Auge entsperrt wird. Und das heißt, wenn das dein Gerät ist, was dann gefüttert wird mit deinen Infos, hat es ja deinen Daumenabdruck und kann es dann irgendwie dann nutzen, um andere Sachen zu generieren oder sich irgendwo einzuloggen. Mag man sich gar nicht vorstellen, die Ausmaße.
Ja, also wie kraftvoll das ist, dass KI jetzt auch in Robotertechnik angewandt wird. Ich glaube, das ist ja eher das Gruselige. Also wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann sind das Algorithmen und die funktionieren eigentlich nur im Computer. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber mit Robotertechnik wird es natürlich dann das Gefährliche. Also dass jetzt Roboter schon sehen können und Dinge wahrnehmen können und so und sich dann im analogen Raum bewegen können. Das finde ich, das ist das, was es dann wirklich am gruselig macht, ja.
Das eine ist, die Technik zu nutzen für die Zukunft, also im positiven Sinne. Aber viele Leute haben auch eine Faszination, tote Leute auferleben zu lassen mit der Technik. Warum?
Ich glaube, wow, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht so gut in Menschen reinversetzen, die, also zum Glück habe ich noch nie jemanden verloren, der mir sehr, sehr nahe stand. Deswegen ist es für mich jetzt psychologisch schwierig zu erklären. Aber ich denke, also zum Beispiel Google hat jetzt auch ein Tool entworfen, wo man in Erinnerungen eintauchen kann, also mit VR sozusagen in Erinnerungsfotos und so. Und ich denke schon, dass es auch helfen kann, Trauer zu bewältigen. Ich glaube, es ist natürlich immer das Wie. Und das ist das, was wir verhandeln müssen. Es ist immer das Wie wird es eingesetzt? Wenn jemand Traumata verarbeiten kann oder einen Trauerprozess beschleunigen kann, indem er oder sie noch mit jemandem sprechen kann, um letzte Sachen zu sagen, um dann irgendwann loszulassen, dann ist es ja keine schlechte Sache. Ich glaube, es wird ja nur schlimm, wenn es eine Sucht wird oder so, wenn man dann niemanden nicht mehr gehen lassen kann. Aber da bewegen wir uns auch in ein ganz neues Thema, weil wir ja auch in der Forschung schon sehr, sehr weit sind, was Langlebigkeit und so angeht. Also das finde ich sowieso ein super interessantes Thema, Sterblichkeit, und werden unsere Kinder sich überhaupt noch mit dem Thema beschäftigen müssen.
Jetzt gab es vor vielen Jahren ja auch kein Siri und kein Alexa und sowas. Hast du selber so ein Gerät zu Hause stehen und nutzt das?
Nein.
Hat das einen Grund, warum du nicht auf diesen Hype draufgesprungen bist?
Also, um ehrlich zu sein, beschäftige ich mich halt mit technischen Dingen erst jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, also kurz bevor ChatGPT öffentlich gemacht worden ist. Und davor, ich war nicht unbedingt Ablehnerin von dem Ganzen, aber ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt. Und warum ich es mir jetzt nicht zulegen würde, ist eben genau das. Ich habe die Faszination von KI als Algorithmus im digitalen Raum, aber alles, was so in die analoge Welt übersiedelt, finde ich noch suspekt und ist mir persönlich noch nicht so. Ja, ich fühle mich aber noch nicht so wohl damit.
Also ich bin mal gespannt. Ich bin aktuell als Schauspielerin auch in einer Produktion involviert. Und dann hat man 360-Grad-mäßig Bilder gemacht von mir und wird quasi mich, wie auch immer, die das machen, einsetzen im Film, wenn es wirklich um schwere Kampfszenen geht und so weiter. Die haben vor Ort auch Stunt-Double, aber anscheinend reicht das nicht. Und da kommt diese Technik auch dann zum Tragen.
So ein bisschen Motion Capture mäßig dann mit diesem. Ist das so ein rundes Ding, wo so ganz viele Kameras an
Ja, genau. Ich stand dann in der Mitte und dann zack, auf einmal und die ganzen Fotos gemacht. Das ist schon
spannend.
Ja, es war sehr spannend.
Und musstest du dann verschiedene Posen auch machen oder wann
ist es? Nee, also ganz neutraler Gesichtsausdruck, die Arme so ein bisschen angewinkelt, stehen bleiben für ein paar Sekunden und dann wurde so ein Standbild gemacht von eben allen Winkeln und das wird dann anscheinend animiert. Und wie wir eben herausgefunden haben, kann man ja die Gesichtszüge verändern, die Mundwinkel.
Ja, voll. Vor allen Dingen kann man diese 3D-Modelle schon mit einem iPhone machen mittlerweile. Also es gibt auch schon Apps, wo man einfach um ein Objekt, ich weiß es nicht, ob menschlich, ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer, aber ich kann hier meinen Wasserfilter zum Beispiel, könnte ich schon als 3D-Modell dann abbilden und dann animieren lassen. Also,
wie scary. Bist du denn mit dem Thema im Schauspielbereich bereits in Kontakt gekommen?
Weil du gerade Motion Capture angesprochen hast. Ich habe jetzt zwei Motion Capture Jobs schon gemacht und habe mich dann ein bisschen mehr damit befasst, also für Videospiele und dachte so, oh, voll die tolle Technologie. Und habe mich dann auf die Suche gemacht nach KI-Tools, die das bereits ersetzen können. Also ich war dann auch aufwendig im Studio, habe eine GoPro vor die Nase geklemmt gekriegt, einen Punkt ins Gesicht gemalt bekommen und ist natürlich für mich als Schauspielerin total toll gewesen und aufregend und mich dann auch schon zu sehen, man sieht sich dann gleich selbst, wie man im animierten Raum aussieht. Und da dachte ich, wow, okay, wir sind schon so weit. Und nur Wochen später, habe ich entdeckt, dass ich das alles schon fast von zu Hause aus machen kann mit den KI-Tools, die wir haben. Also wie ich gerade angesprochen habe, gibt es bereits iPhone-Tools, die 3D-Modelle generieren. Und mit diesen 3D-Modellen kann ich dann mit bestimmten anderen Tools die animieren. Das ist alles noch ein bisschen holprig und dann würde ich aussehen wie so eine Stockfigur. Aber dann kann ich einen Avatar draufsetzen, nicht mal mein eigenes Gesicht und dann natürlich schon eine Stimme generieren. Und dann, also es wäre theoretisch für mich schon möglich, das nachzustellen.
Magst du für die Zuhörer und Zuhörerinnen das Wort Avatar vielleicht nochmal begreiflich machen?
Oh ja, Avatare kennen wir einmal aus dem Film Avatar, aber auch generell von Facebook oder ich glaube Instagram hat es auch schon, dass man Avatare von sich selbst erstellen kann, also einfach Figuren, die im Internet für einen agieren oder für einen stehen, so ein Abbild von sich selbst. Keine wissenschaftliche Definition, aber so würde ich das sagen. Und Avatare haben einen weitläufigeren oder kriegen eine weitläufige Funktion jetzt, wo wir sie richtig realistisch darstellen können. Also bis dato war es halt immer sehr digital. Also es war einfach auch eine Comic-Optik oft oder man konnte eben sich auch schon in Videospielen zum Beispiel ja schon relativ realistisch abbilden. Aber jetzt sind wir schon fast beim Fotorealistischen und deswegen ist da sozusagen auch eine Weiterentwicklung erfolgt.
Jetzt hast du eben gesagt, man kann das selber mit dem Handy von zu Hause erstellen. Heißt das dann, dass du quasi auch deinen eigenen Film erstellen könntest mit dir und mit deinen Bewegungen? Dann packst du einfach ein Gesicht von einer anderen Person drauf und hast dann direkt 2, 3, 4 Leute und kannst sie dann miteinander agieren lassen?
Ja, also was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist eine KI, die schneidet. Also es gibt KI-Tools, die Podcast-Folgen zum Beispiel schneiden, die gehen dann nach den Intensitäten der Stimmen und wissen, wo sie die Cuts setzen müssen, aber kreatives Schneiden ist, glaube ich, auch nochmal ein Level für sich. Also das müsste ich manuell machen und natürlich das Aufnehmen könnte ich manuell machen oder auch nicht. Natürlich würde momentan dieser Film aussehen wie einfach computergeneriert, also noch sind die Tools nicht so weit, beziehungsweise ich persönlich hätte nicht Zugriff auf alle Tools, die zur Verfügung stehen, weil es gibt manche, da muss man sich auf Wartelisten setzen und so. Aber nehmen wir mal an, ich bin ganz, ganz wichtig und komme auf alle Beta-Listen drauf und kann alles testen, dann wäre ich schon in der Lage, einen relativ guten Film zu erstellen, alleine mit KI-Tools.
Inken, du hast was vorbereitet, und zwar eine Liste mit all den Sachen, was die KI heutzutage bereits kann.
Genau, dadurch, dass es mittlerweile schon wirklich sehr, sehr viele KI-Tools gibt und auch täglich neue erschaffen werden, kann es sein, dass diese Liste definitiv nicht vollständig ist. Und ich möchte sie auch begrenzen auf Themen, die für die Film- und Schauspielbranche relevant sind. Weil es gibt auch KI in Medizintechnik und so weiter. Und das sind jetzt Dinge, in die ich keine großen Einblicke habe. Aber die erste Sache, die wir machen können, ist einfach Text generieren und zum Beispiel SEO-optimierte Texte. Das sind Search Engine Optimized Texte. Also Search Engine Optimizing bedeutet, dass man Texte generiert, die für die Search Engines, also so wie Google oder so, relevant sind, damit dann die Website höher angezeigt wird. Und das ist eigentlich momentan noch ein eigener Beruf. Dieser wird aber sehr wahrscheinlich transformiert werden in jemanden oder ja, jemand, der mit den Maschinen zusammen diese Texte dann erstellen wird. Also man muss das nicht mehr manuell machen. Dann alles, was mit Sprache zu tun hat. Wir können Sprache generieren, wir können Sprache manipulieren, wir können Sprache also übersetzen. Wir können Stimmen eben komplett Computer generieren oder wir können mit bereits existierenden Stimmen Dinge erschaffen. Also ich kann 3 Minuten lang in ein KI-Tool reinsprechen und dann hat dieses KI-Tool meine Stimme und kann dann mit meiner Stimme weiter Sachen formen. Dementsprechend können wir sehr viel synchronisieren, schon jetzt. Noch hört sich das sehr draufgepapst an, aber es ist möglich, eben Sachen zu synchronisieren. Und da gibt es zum Beispiel ein Tool, das heißt 11 Labs. Und da gibt es auch ein ganz berühmtes Video mit Leonardo DiCaprio, der verschiedene Stimmen plötzlich hat und verschiedene Aussagen trifft. Und das ist alles nur mit diesem Tool generiert. Und da kann man fast nicht unterscheiden, dass er das nicht selber gesagt hat. Also so weit sind wir schon dort in der Synchronisation. Dann haben wir hier über Deepfake gesprochen. Also wir können Face swappen, wir können Gesichter austauschen. Wir können Bilder erweitern. Also jetzt gehe ich über zu Bilder generieren. Einige haben vielleicht schon mal was von Midjourney gehört. Midjourney generiert Bilder durch Text. Das bedeutet, ich gebe in dieses KI-Tool ein Prompt ein. Und Prompts sind die Sachen, wie wir mit den Maschinen kommunizieren. Das sind also einfach unsere Befehle oder unsere Daten, die wir in die Maschine reingeben. Und das ist auch etwas Interessantes eigentlich, weil Prompts zu schreiben ist gar nicht so einfach. Das merken wir, wenn wir Midjourney benutzen und Bilder generieren wollen, dass natürlich wir uns ganz viel noch dazu denken, was wir nicht aufschreiben. Und dann sieht das Bild ganz anders aus. Aber in der Bildergenerierung ist eben Midjourney ein bekanntes Tool oder Stable Diffusion zum Beispiel. Wir können Bilder auch erweitern. Das bedeutet, wenn du jetzt mit deinem iPhone ein Bild von deinen Geschwistern geschossen hast und das eine Geschwisterkind ist aber abgeschnitten bei der Hälfte und du wolltest gerne noch, dass der See hinten drauf ist, dann kannst du mittlerweile das Bild einfach KI-generiert erweitern, sodass man den See dann sieht. Dann schreibst du halt hin, der See war im Hintergrund und bitte vervollständige meine Schwester oder so. Natürlich kannst du nicht sagen Schwester, weil er würde nicht wissen, das Tool würde nicht wissen, was die Schwester ist. Aber wenn man das so ein bisschen mehr beschreibt, mit einfachen Worten, die Person an der linken Bildhälfte. Dann können wir mittlerweile schon Color graden mit Text. Das fand ich total mindblowing. Also ich bin noch relativ schlecht im Color graden und habe die letzten Monate damit verschwendet, will ich eigentlich schon fast sagen, Color Grading zu lernen. Und jetzt gibt es schon Tools, wo ich mit Text Color Graden kann. Da sage ich einfach, cinematischer Look, verbessert die Haut, bla bla bla. Also crazy. Dann Tonanpassungen jeglicher Art. Wir haben zum Beispiel in DaVinci Resolve, das ist ein Editierprogramm für Filmschnitt, können wir jetzt schon einen Voice Isolator benutzen. Das bedeutet, wenn ich eine Person an einer richtig, richtig vollen Straße interviewe, dann drücke ich einfach da drauf und dann ist nur die Stimme isoliert. Für Menschen, die mit Sound arbeiten, ist es natürlich ein No-Go. Ich habe eine mir sehr nahestehende Person, die mit Sound arbeitet und für die hört sich das dann grässlich an. Aber für Social-Media-Content und für den Laien ist es erstmal schon gut genug. Also man hört nicht dann, dass es unten und oben die Tonwellen sozusagen abgeschnitten sind. Aber es gibt natürlich auch schon Fortschritte im Sounddesign generell, im Mix und auch ein bisschen im Foley. Aber Foley ist noch was, wo ich am wenigsten irgendwie was rausfinden konnte. Und Foley sind Geräusche, beziehungsweise GeräuschemacherInnen, die machen Sounds für Filme, die im Studio entstehen. Also Sounddesign macht alles, was außerhalb vom Studio entstehen muss, zum Beispiel ein Flugzeug, und Schritte werden aber im Studio gemacht. Genau, dann können wir Musik generieren. Wir haben schon ganze Songs von berühmten Künstlern wie Frank Ocean mitbekommen, dass die, oder Drake, die gefaked worden sind. Einige von diesen Songs wurden als neue Songs verkauft. Manche Leute haben damit schon Geld gemacht, alles KI generiert. Wir können jegliche Stimmen von MusikerInnen faken und natürlich auch die Musik dazu generieren. Wir können animieren. Wir können 3D-Modelle erstellen, darüber haben wir heute schon gesprochen, und können diese animieren mit KI. Und genau, da gibt es noch im Videobereich gibt es noch viele Einzelheiten. Also wir können Videostile zum Beispiel ändern. Ich habe jetzt neulich einen Post darüber gemacht, wie ich Frida Kahlo interviewt habe. Und ich habe ein Bild von Frida Kahlo genommen als Vorlage und ein Video von mir aufgenommen und dann Frida Kahlos Bild als Vorlage eben dem KI-Tool gegeben. Und dann hatte ich mein Video plötzlich im Stil von Frida Kahlo. Crazy. Und genau, da gibt es noch richtig viele Feinheiten, aber ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und das Verrückteste ist, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, was mir am meisten Goosebumps macht, ist, dass Stable Diffusion, das ist eigentlich ein, also ich habe es kennengelernt als Bildergenerierungstool, die haben jetzt Menschen angeschlossen an die Maschine und die KI hat Gehirnwellen gelesen von den Sachen, die die Person angeguckt hat, zum Beispiel jetzt hier mein Glas, ich habe mein Glas angeguckt und habe die ganze Zeit auch an das Glas gedacht, und die KI hat dann ein Bild generiert von meinen Gehirnwellen, was dem Glas wirklich relativ ähnlich sah. Also auch Hintergründe, Farben, alles wäre korrekt gewesen oder ist korrekt gewesen in diesem Fortschritt. Und wir machen manchmal so Jokes, wenn man in der Videoproduktion arbeitet, dass Kundinnen, manchmal ist ein bisschen Kunden und Kundinnen, es schwer haben, Dinge zu beschreiben und wir deswegen auch viele Feedbackschleifen brauchen. Diese Hürde wäre damit umgangen. Wir könnten sozusagen den Kunden oder die Kundin an ein Gerät anschließen und würden verstehen, ich würde visuell sehen, was sie sich vorstellen. Punkt.
Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich musste gerade überlegen, wenn die KI deine Gehirnwellen messen kann. Ich habe es gerade im Bild, auch in der Medizin, wenn du in diese CT-Röhre gesteckt wirst, da sieht man ja, was in deinem Körper nicht stimmt. Meinst du, die KI kann das auch herausfinden, wo es hakt im Körper?
Ja, also ich kenne mich leider nicht so mit der KI-Medizin aus. Ich mache gerade einen Kurs beim KI Campus, das ist ein kostenloser Kurs, und die haben auch ganz viele Kurse zu Medizintechnik, und ich habe da mal reingeguckt, aber es ist wirklich kompliziert. Aber es ist auf jeden Fall schon der Stand, dass natürlich, weil KIs berechnen ja Wahrscheinlichkeiten, und damit kann man in der Medizin ja richtig gut arbeiten. Also wie wahrscheinlich ist es, dass das und das Organ krank ist? Aber ich bewege mich gerade in einem Feld, wo ich keine Expertin bin. Aber es wird schon eingesetzt, es wird schon sehr viel geforscht, und es gibt auch Studien dazu, dass KIs teilweise dann weniger Fehler natürlich machen als Menschen, die ab und zu Fehler machen.
Ja, wenn die KI anhand deiner Gehirnströme dein Bild zeichnen kann, dein Wasserglas zum Beispiel, dann könntest du das ja auch theoretisch einsetzen als Lügendetektor. Wenn die KI dann genau weiß, ob du lügst oder nicht. Oder wenn ich jetzt fragen würde, wie sieht der Mörder aus, dann gibt es auch keine Phantomzeichner mehr, weil die KI deine Erinnerung quasi aufmalen würde, oder? Das kann man ja weiter spinnen ins Unendliche.
Das ist wirklich super, super interessant, ja, weil gerade auch Kriminalität ist ja auch eine interessante Frage, was damit passieren wird, wenn die
ganze Technologie... Ja, aber guck mal, wenn jetzt die KI so intelligent wird und eigenständig anfängt zu denken, also da gibt es ja auch viele, viele Filme, die sehr negativ die KI zeichnen, die dann die Weltherrschaft übernehmen oder Lügen in die Welt setzen. Das heißt, die könnte behaupten, okay, du hast jetzt dies und jenes gesehen und das stimmt gar nicht. Und alle denken dann, oh, du bist der Mörder.
Ja, das ist, also ja... Sie könnte natürlich auch einfach Sachen dann faken oder auch gar nicht bewusst vielleicht faken, sondern einfach Fehlerquellen dann aufweisen. Auf der einen Seite können wir Kriminalität dann auch bekämpfen, aber wir machen natürlich auch ein komplett neues Feld auf, wo Kriminalität wuchern kann, weil wenn wir über Deepfakes und so sprechen, dann haben wir ja ganz neue Möglichkeiten, betrügerisch Tätigkeiten zu machen, zu erledigen. Genau. Also auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite neues Feld.
Ich habe mir neulich gedacht, so, die alten Zeiten waren jetzt auch nicht verkehrt, wo es noch keine Handys gab, kein Internet, keine Computer. Ich weiß nicht, hast du das noch erlebt, wo man noch zur Telefonzelle gehen musste und die Pfennigstücke dann einwerfen oder Telefone hatte mit Wählscheiben?
Ich habe es gerade so noch erlebt, ja.
Also wenn ich die beiden Welten, die beiden Zeiten vergleiche, fand ich die damalige Zeit viel entspannter. Was sagst du denn?
Ich finde das auch wieder schwierig zu beurteilen, weil ich weiß nicht, wie alt du warst, aber ich war Kind und als Kind, ich hatte auch meine Probleme, aber die Welt war generell für mich entspannter. Ich habe nicht so viel mitbekommen vom weltlichen Geschehen. Natürlich, ich habe Kopfschmerzen. Also seit ich mich mit KI beschäftige, schlafe ich nicht mehr so gut, weil es einfach so viel zum Nachdenken gibt. Und ich glaube, früher war ja die Welt sehr viel langsamer und entschleunigt, weil jetzt sprechen wir schon wieder davon, wie können wir produktiver werden, wie können wir noch mehr schaffen. Aber eine Freundin hat zu mir was richtig Schönes gesagt und sie hat gesagt, was ist, wenn wir nicht so denken würden, sondern wir nehmen die Maschinen, um Zeit zu haben, um mehr Kunst zu machen. Und würde die Kunst dann nicht eigentlich sozusagen die Welt retten, auf der einen Seite, und würde die Welt nicht voll viel mehr Kunst haben, weil wir viel mehr Zeit für Kunst haben. Und das fand ich einfach einen schönen Gedanken, um mich daran zu hängen, weil wir haben jetzt schon so viel oder öfter mal angekratzt, was sind so die Gefahren, die ich sehe mit künstlichen Intelligenzen. Und ich höre so ein bisschen bei dir auch raus, dass du, oder ich kann es jetzt nicht bewerten, aber dass du Concerns hast oder einfach denkst, okay, da könnte auf jeden Fall eine Gefahr auf uns zukommen,
Also ich muss
vielleicht.
sagen, ich habe mich mit dem Thema bis vor unserem Podcast gar nicht mal so viel beschäftigt und aufgrund der Podcast-Folge so ein paar
Okay.
Sachen mir durchgelesen und dachte, oh mein Gott, ne, das gibt es und das bedeutet
What's
das.
happening?
Deepfake, das habe ich mal gehört, aber
Ja.
wusste nicht genau, was wird damit gemacht. Und jetzt durch den Podcast und was du mir erzählst, denkt man, was wenn? Ne? Also das betrifft, wie ich gehört habe, jetzt auch nicht nur die Promis, die jetzt eine bekannte oder beliebte Zielscheibe darstellt, sondern auch die Leute von nebenan. Vielleicht deinen Ex-Freund, der einen Hass auf dich hegt. Und,
Genau.
also, wohin führt das?
Das
Das hört halt
stimmt.
nicht nur mit Erpressung auf, mit irgendwelchen Drohbriefen und Geldforderungen, sondern da wird dann dein Gesicht genommen, in einen Film gepackt und dann geht's online. Die ganze Welt denkt, du bist das.
Voll. Und ich glaube, da sind wir jetzt momentan im gefährlichsten Zeitalter. Also, ich glaube, dass es, also Google hat ja jetzt auch schon eine KI entwickelt, die KI-generierte Sachen aufspürt oder zumindest erkennt. Also es gibt ja immer diese Gegenentwicklungen. Die eine Sache wird entwickelt, dann wird eine Antwort entwickelt und so weiter. Und ich glaube, dass wenn flächendeckendes Bewusstsein da ist, hey, Leute können gedeepfaked werden und eventuell ist es nicht echt und so, dass wir dann wieder sicherer sind, weil wir unserem oder weil wir mehr hinterfragen. Aber das tun wir gerade nicht. Also ich merke ja auch, wenn ich jetzt momentan recherchiere oder mit Menschen rede, dass das Bewusstsein nicht da ist. Also wenn jetzt jemand mich deepfaken würde, dann würde das einen Riesenschaden anrichten können. Wenn mich jemand in 10 Jahren deepfaked, haben wir schon ein Bewusstsein hoffentlich darüber, dass Leute gedeepfaked werden können.
Aber du hast eben was ganz Interessantes gesagt. Es wird was Neues erschaffen und gleichzeitig ein Gegenpool, um das vielleicht einzudämmen und zu verhindern, falls damit irgendwas Negatives passiert. Und es wird erschaffen, um den Leuten mehr Zeit zu verschaffen, damit sie sich der Kunst widmen können. Aber das Ding ist halt, wenn wir eben den Vergleich gezogen haben zur Vergangenheit, wo eben sowieso alles schon entschleunigt war, wo sie sich bereits mit der Kunst hätten befassen können oder getan haben, wozu braucht es dann die neue Technik?
Also auf der einen Seite ist das natürlich die positive Denkweise und das war ja sozusagen das Gespräch von meiner Freundin, was sie mir sozusagen mitgegeben hat, wo ich dachte, okay, darauf möchte ich mich stützen.
Kennst du die Story, wo der Mann am Strand jemand begegnet, der in der Sonne liegt und nur einmal am Tag vielleicht rausfährt und ein paar Fische fängt und glücklich ist? Und der Mann, der Geschäftsmann, kommt an, ja, du kannst doch hier das verbessern, größeres Boot, keine Ahnung, und fängst dann irgendwie 30 Fische und dann kriegst du mehr Geld und kannst Firmen erschaffen. Und dann sagt der andere Mann, ja, wozu denn? Und der andere sagt, ja, damit du dich hier faul hinlegen kannst, um das Leben zu genießen. Und er sagt, das mache ich doch jetzt, ne? Und das ist genau das.
Genau, darauf würde ich auch gerne noch eingehen, weil es ist natürlich nur eine Utopie. Also irgendwie zu denken, dass wir damit so was Wertvolles erschaffen könnten, weil die Menschheit immer wieder bewiesen hat, nee. Aber trotzdem kann man ja dafür arbeiten. Also ich denke, dass wir das alles gerade nicht aufhalten können. Und deswegen bin ich der Meinung, ich würde gerne Teil davon sein, das in eine gute Richtung zu lenken. Und wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Aber wenn ich es schaffe oder wenn ich nur einen kleinen Teil, einen Beitrag dazu leisten kann, dann finde ich es positiv.
Was ist denn für dich gut?
Das ist eine total schöne Frage. Also ich fände es, ich bin neulich darauf gekommen, dass wir haben ja globale Probleme und eins davon zum Beispiel ist, dass ganz viel Müll in den Ozeanen ist. Und auch wenn meine Idee oder meine These jetzt noch nicht richtig zu Ende gedacht ist, aber wenn wir jetzt Robotertechnik mit KI zusammenführen, könnten wir theoretisch Roboter entwickeln, die die ganzen Meere säubern und die auch Wahrscheinlichkeiten errechnen können, wo zum Beispiel der Müll am schnellsten hinschwimmt und dann schwimmen sie dahin und machen das sauber. Natürlich entsteht dadurch dann auch wieder Elektroschrott, weil es sind neue Roboter, aber wir hätten auf jeden Fall, dadurch, dass wir künstliche Intelligenzen haben und gute Wahrscheinlichkeiten errechnen können, bräuchten wir wahrscheinlich gar nicht so viele Roboter, sondern einfach nur welche, die sehr effizient arbeiten. Und da denke ich auch, solche Sachen können eben damit angegangen und behoben werden. Und eine gute Zukunft ist für mich eben genau diese, dass wir lernen, dass Arbeiten, die uns aufhalten, kreativ zu sein oder Dinge zu erschaffen, die uns als Menschheit weiterbringen, eben von Maschinen übernommen werden. Zum Beispiel die Waschmaschine ist ja ein richtig gutes Beispiel dafür. Früher haben wir sehr viel Zeit damit verbracht zu waschen, jetzt packen wir unsere Wäsche da rein. Und ich hoffe auch, dass wir sozusagen KIs so benutzen können, um uns diesen Freiraum zu schaffen und, wie ich am Anfang schon gesagt habe, um etwas zu erschaffen, wovon wir jetzt gerade noch keine Ahnung haben. Weil ich bin ein super Fan von Neri Oxman, die ist MIT-Professorin, über die gibt es auch eine Netflix-Serie oder beziehungsweise eine Folge von der Netflix-Serie. Die macht Design, also versucht lebendige Objekte zu erschaffen und sie versucht von der Natur Dinge sich abzugucken, um lebendige Objekte eben zu erschaffen, um damit auch so ein bisschen die Welt zu retten auf eine Art. Das sagt sie nie so, aber das wirkt so. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir jetzt anfangen, eben auch aus dem Performing Arts Aspekt oder generell der Kunst zu überlegen, wie können wir diese Technologien einsetzen, dass wir auch etwas entstehen lassen, was halt globale Probleme lösen kann, was individuelle Probleme lösen kann, dann finde ich, das ist die Zukunft, die ich mir irgendwie wünsche, dass wir eben uns weiterentwickeln können auf eine gute Art und Weise. Ich habe einen großen Anteil an Pessimismus in mir. Ich bin auch Berlinerin. Wir sehen generell alles so ein bisschen schlechter. Und ich denke auch, dass wir es eventuell nicht schaffen als Gesellschaft. Aber ich möchte daran momentan noch gerne glauben. Und darauf möchte ich auch hinarbeiten.
Wenn du jetzt auf die positiven Aspekte eingehen würdest.
Ich habe eigentlich gleichzeitig mit der Schauspielerei aus der Not heraus angefangen, auch Filme zu produzieren. Einige kennen das vielleicht, dass sich die Ratte in den Schwanz beißt, wenn es heißt, ohne Credits keine neuen Credits. Aber wie soll ich an neue Credits kommen? Und dann dachte ich mir, hey, voll die geniale Idee, ich mache einfach eigene Filme. Ich möchte mehr vor der Kamera arbeiten und deswegen muss ich die Chancen dann immer noch einfach selber erschaffen. Und jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, eben mit diesen Tools viel professioneller noch zu werden und auch die Ideen, die ich habe. Ich habe so viele Drehbücher auf meinem Schreibtisch zu liegen. Ich habe keine Schreibtischschublade, die zum Beispiel animierte Sachen haben. Also ich habe vor Jahren angefangen, ein Drehbuch über einen kleinen Drachen zu schreiben. Und ich habe nie im ganzen Leben gedacht, dass ich das irgendwann mal umsetzen werde, anders als mit Pappmaché und als Witz. Und jetzt habe ich das plötzlich auf meinem Tisch liegen. Ich habe Tools mittlerweile, wo ich den Drachen schon animiert habe jetzt. Den kann ich noch nicht einsetzen, weil es sieht total bescheuert aus. Ich bin noch nicht richtig gut da drin. Aber es wird, wenn ich genug Arbeit reinstecke, Realität für mich werden, meinen Drachenkurzfilm zu produzieren. Und das finde ich einfach nur fantastisch.
Kaufst du die Apps oder gibst die kostenlos?
Es gibt bei vielen Sachen kostenlose Trials und dann muss man sie kaufen. Also ja, es ist definitiv auch kostspielig. Aber nicht so kostspielig wie früher. Ich habe mir mal von einem Studio damals berechnen lassen, wie viel es mich kosten würde, diesen Drachen zu animieren. Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten. Ich hätte Modelle nehmen können, die schon da sind. Dann wäre es ein bisschen günstiger gewesen. Oder sie hätten mir ein Modell gemacht, halt ein 3D-Modell. Aber also zweistelliger Tausenderbereich wäre ich nicht weggekommen. Also drunter wäre ich nicht weggekommen.
Was kostet jetzt die App im Vergleich?
Unter 100 Euro im Monat. Und es ist trotzdem sehr, sehr viel. Also man muss die Tools sehr, sehr weise auswählen. Ich habe noch nie ein Tool gekauft, wo ich nicht testen konnte. Es gibt welche, die sagen einfach, kauf mich und bin so, nee. Und ich habe auch ehrlich gesagt nur 2 Prescriptions momentan. Und meine Ausgaben beziehen sich so auf glaube ich, 50 Euro im Monat.
Die Frage ist natürlich, wenn du die App kaufst, hast du natürlich auch selber ein Arbeitspensum, um dich da reinzuarbeiten, um das zu erstellen und so weiter. Die Frage ist, lohnt sich das im Vergleich zu einer Grafikerin, die das vielleicht dann für dich animiert? Kostet mehr, aber du sparst dir da ja auch wieder Zeit. Da könntest du mehr Freizeit haben.
Also der Kostenfaktor ist hier schon sehr ausschlaggebend. Also es ist schon bedeutend günstiger, weil sonst hätte ich das damals gemacht, wenn ich das Geld gehabt hätte. Ich würde es auch heute machen. Also ich würde lieber jemanden professionell bezahlen, um das zu machen, als es selbst zu machen. Aber ich will es trotzdem verstehen. Also ich würde für meinen Film dann vielleicht jemanden anstellen, aber ich würde trotzdem super gerne wissen, wie das alles funktioniert, einfach um es zu wissen. Und um ganz ehrlich zu sein, sind die Tools alle recht ähnlich. Also wenn man einmal, man muss ein einziges Mal Zeit investieren, aber dann kriegt man ungefähr schon eine Vorstellung von den ganzen Oberflächen. Und die sind teilweise wirklich so einfach wie dieses Swap-Face, dass du einfach nur dein Gesicht draufziehst. Also es ist nicht so wie DaVinci oder Premiere, diese Schnittprogramme, wo du wirklich davor saß und warst so, sondern es ist sehr intuitiv.
Mich würde mal interessieren, wie die KI Bücher schreibt. Ich habe gehört, du musst sie nur füttern mit einer Rahmenhandlung und zack, hast du dann ein Buch generiert bekommen. Das fände ich mal spannend, aber auch ein bisschen schade, dass da die Autoren dann wegfallen irgendwann, wenn die KI das übernimmt.
Genau, deswegen streiken ja auch schon die ganzen Writer in Amerika, zumindest die im Film-Department. Dazu habe ich auch einen interessanten Vortrag neulich gehört, aber auf meiner Arbeit, dass Storytelling ja auch immer nach gewissen Mustern funktioniert. Und alles, was nach gewissen Mustern funktioniert, ist leider relativ leicht ersetzbar. Und genau, da glaube ich auch wieder, also ich denke, dass es dann Bücher gibt, da wird vorne drauf sein, vom Mensch geschrieben und KI generiert. Aber bis wir soweit sind, wird es ganz viele Inhalte geben, wo wir es nicht wissen können.
Wenn du jetzt abschließend nochmal zusammenfassen könntest, was die KI ist, ganz grob, was die Vorteile sind, die wir dadurch generieren, vielleicht auch die Gefahren und was dein persönlicher Anreiz ist, dieses Thema auch weiter zu beleuchten.
Also künstliche Intelligenzen sind Maschinen oder Algorithmen, in die wir Daten hineingeben und wo wir dann Vorhersagen rausbekommen. Und wir versuchen, oder es wird gerade momentan versucht, dass diese Maschinen wie Menschen denken können und nach neuronalen Systemen arbeiten. Die Gefahren von KI sind definitiv, dass wir darüber dann die Kontrolle verlieren könnten, wenn KIs anfangen zu lernen und auch gegenseitig voneinander zu lernen, dann benötigen sie irgendwann nicht mehr die Dateneingabe vom Menschen selbst und es wird zum Selbstläufer. Und da die Kontrolle zu verlieren, ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und eine mehr gesellschaftliche Gefahr, die wir momentan haben, ist natürlich, dass Jobs wegfallen und oder transformiert werden müssen. Die positiven Aspekte von KI sind, dass wir Arbeiten dadurch auslagern können, sozusagen, dass Maschinen Arbeiten von uns übernehmen, die wir alltäglich machen und die vielleicht auch nervig sind. Und in meinen Augen auch, dass wir die Möglichkeit haben, neue Dinge zu erschaffen. Also einfach innovative Dinge zu erschaffen, die uns als Menschheit weiterbringen. Und meine große persönliche Hoffnung ist ja auch einfach, dem menschengemachten Klimawandel entgegenzuwirken und da einfach Systeme zu erfinden, von denen wir jetzt gerade noch keine Ahnung haben, aber die dann einfach alles das, was wir angerichtet haben, irgendwie rückgängig machen. Oder auch, die das Zusammenleben viel, viel besser machen. Also auch, dass wir uns einfach gegenseitig besser verstehen und inklusiver denken und auch diverser denken. Und dass Maschinen das einfach vereinfachen, dass wir miteinander kommunizieren und auch miteinander gut klarkommen. Mein persönliches Anliegen, warum ich mich so viel mit KI momentan beschäftige, ist eben genau das, dass ich denke, dass wir jetzt viele Jobs haben, die transformiert werden müssen. Und dass die Menschen sich damit beschäftigen sollten, ihre Jobs jetzt weiterzuentwickeln, damit niemand den Job auch verliert. Ich glaube nicht, dass es nicht, also es wird nicht möglich sein, dass wirklich jeder oder jede ihren seinen Job behält. Aber ich denke, dass wir in der Lage sind, wenn wir da Kraft und Energie und Zeit reingeben, das ist natürlich auch wichtig auf Firmenebene, dass Firmen Kraft und Energie und Zeit da reingeben, ihre Mitarbeitenden zu schulen, ihre Jobs jetzt weiterzuentwickeln, sodass wir zum Beispiel das Filme machen oder den Schauspielberuf oder generell die Kreativ- und Medienbranche so weiterentwickeln können, dass wir nicht daran untergehen, dass nicht einige wenige plötzlich die Oberhand haben, weil sie mit KI richtig gut umgehen können und alle anderen sind auf der Strecke geblieben und werden sozusagen dann vom Markt abgelöst. Das, finde ich, sollte verhindert werden und deswegen denke ich, dass sich einfach jetzt, wirklich jetzt, Menschen Gedanken darüber machen sollten, mit KI zu arbeiten oder beziehungsweise mit den KI-Tools zu arbeiten. Und deswegen möchte ich auch weiterhin darüber aufklären und vor allen Dingen mein Anliegen ist es, dass Menschen wie mir, die nicht die größten Ressourcen haben, Filme zu machen, aber trotzdem Lust haben, ihre Geschichten zu erzählen, vielleicht auch Minderheiten oder gerade Frauen, unterstütze ich da auf meinen Social-Media-Kanälen sehr, dass diese Personen eben auch sich aneignen, ein Sprachrohr zu entwickeln und wissen, welche KI-Tools ihnen hilft, die Message, die sie haben für die Welt, die unfassbar wichtig ist, weil wir haben sehr viel nur eine weiße männliche Perspektive noch immer und wir brauchen andere Perspektiven und jetzt ist es einfacher denn je mit den Tools eben die Sachen zu sagen, die man zu sagen hat, um die Welt hoffentlich positiv zu beeinflussen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort und ich danke dir, dass du mein Gast warst und dir viel Erfolg, deine Message in die Welt hinauszutragen.
Danke dir. Vielen Dank für deine tollen Fragen und dein Interesse auch und dein Research vorher. Das ist schön.
Bis dann.
Bis dann.